Vor über 4000 Jahren lebte auf der riesigen arabischen Halbinsel ein Volk, das so mächtig und gigantisch war, dass schon ihre Schritte die Erde unter ihnen erschüttern konnten. Das waren keine gewöhnlichen Menschen. Es waren Riesen, die so groß wie Palmen waren, deren Stimmen kilometerweit zu hören waren und deren Kraft so groß war, dass sie mit bloßen Händen Felsbrocken von der Größe eines Hauses heben konnten. Das Volk der Aad, wie sie genannt wurden, war von Allah mit Körpern gesegnet worden, die so großartig und mächtig waren, dass kein anderes Volk auf der Erde ihnen an körperlicher Kraft gleichkommen konnte. Aber was ihnen an Kraft fehlte, fehlte ihnen auch an Demut. Was sie an Macht gewannen, verloren sie an Glauben. Und was eigentlich ein Segen Allahs hätte sein sollen, wurde zum Grund für ihre endgültige Vernichtung. Aber diese Geschichte handelt nicht nur von den Riesen selbst. Es ist die außergewöhnliche Geschichte ihrer Frauen, der Frauen, die diese mächtigen Wesen gebaren und wie ein einziges Gebet des Propheten Hud, Friede sei mit ihm, sie völlig unfruchtbar machte und damit die Abstammungslinie der mächtigsten Rasse beendete, die jemals auf der Erde gelebt hatte. Was Sie gleich hören werden, wird Sie schockieren, inspirieren und daran erinnern, dass, wenn Allahs Zorn entfacht ist, keine weltliche Macht die Rebellen vor der göttlichen Gerechtigkeit schützen kann. Dies ist eine Geschichte von Arroganz, die auf Demut trifft, von Riesen, die in die Knie gezwungen werden und von Glauben, der über die mächtigsten weltlichen Kräfte triumphiert. Die Geschichte beginnt in der leeren Viertel Arabiens, in einem Land namens Al-Ahkaf, wo sich riesige Sanddünen so weit das Auge reicht erstreckten. Vor 4 Jahrtausenden jedoch war diese öde Einöde ein Paradies auf Erden, mit fließenden Flüssen, üppigen Gärten und Städten, die so prächtig waren, dass sie die größten Zivilisationen der heutigen Zeit im Vergleich dazu primitiv erscheinen lassen. Das Volk der Aad waren Nachkommen Noahs, Friede sei mit ihm, durch seinen Sohn Sem. Nach der großen Flut, die die verdorbenen Nationen der Vergangenheit zerstörte, hatte Allah die Nachkommen der Gerechten mit außergewöhnlichen Gaben gesegnet. Der Stamm der Aad erhielt die Gabe außergewöhnlicher körperlicher Stärke und Statur. Nach authentischen islamischen Überlieferungen, die von Ibn Abbas erzählt und in den klassischen Werken der islamischen Geschichte aufgezeichnet wurden, lag die durchschnittliche Körpergröße eines Mannes aus Aad zwischen 12 und 15 Fuß. Ihre Frauen waren zwar kleiner, ragten aber mit einer Körpergröße von 8 bis 10 Fuß immer noch über normale Menschen hinaus. Aber es handelte sich nicht um ungeschickte, plumpe Riesen. Sie waren perfekt proportioniert, schön und besaßen eine solche körperliche Vollkommenheit, dass sie von ihrer eigenen Großartigkeit berauscht waren. Die Männer von Aad waren so stark, dass sie ganze Bäume mit bloßen Händen entwurzeln konnten. Sie bauten ihre Häuser nicht wie andere Völker aus Lehmziegeln oder Holz, sondern aus massiven Steinen, für deren Transport man heute schwere Maschinen benötigen würde. Ihre Paläste ragten hunderte von Metern in die Höhe und wurden von Säulen gestützt, die so dick waren, dass 20 normale Männer sich an den Händen fassen mussten, um nur eine davon zu umfassen. Ihre Technologie war ebenso fortschrittlich. Sie beherrschten die Landwirtschaft in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und verwandelten riesige Wüsten durch ausgeklügelte Bewässerungssysteme in fruchtbares Ackerland. Sie hatten die Metallurgie so weit entwickelt, dass ihre Waffen und Werkzeuge allem überlegen waren, was in den nächsten 1000 Jahren erfunden werden sollte. Ihre Schiffe befuhren die Meere und transportierten Handelswaren in alle Ecken der bekannten Welt, was sie zur reichsten Zivilisation ihrer Zeit machte. Aber es waren ihre Frauen, die den Schlüssel zu ihrer anhaltenden Vorherrschaft in der Hand hielten. Die Ehefrauen der Riesen waren nicht nur Partnerinnen in der Ehe, sie waren die Hüterinnen der Zukunft. Jede Frau konnte Kinder gebären, die so mächtig wie ihre Väter werden würden, wodurch sichergestellt war, dass das Volk der Riesen auch in den kommenden Generationen die Erde beherrschen würde. Die Frauen von Aad waren in der gesamten antiken Welt für ihre außergewöhnliche Schönheit bekannt. Sie waren groß und anmutig, hatten wallendes Haar, das wie Wasserfälle über ihren Rücken fiel, und bewegten sich mit einer Würde, die allen, die sie sahen, Respekt einflößte. Ihre Stimmen waren melodiös und kraftvoll, ihre Intelligenz scharfsinnig und durchdringend. Sie schmückten sich mit Gold und Edelsteinen, trugen Kleider aus feinster Seide und lebten in einem Luxus, von dem Königinnen anderer Nationen nur träumen konnten. Aber vielleicht am wichtigsten war, dass diese Frauen unglaublich fruchtbar waren. Jede Frau konnte zahlreiche Kinder gebären und ihre Schwangerschaften verliefen problemlos und gesund. Es war nicht ungewöhnlich, dass eine einzelne Frau aus Aad der Fürster am Laufe ihres Lebens 10, 15 oder sogar 20 Kinder zur Welt brachte. Diese außergewöhnliche Fruchtbarkeit sorgte dafür, dass ihre Bevölkerung schnell wuchs und mit jeder neuen Generation ihre Macht und ihr Einfluss über die arabische Halbinsel und darüber hinaus wuchs. In diese Welt der Riesen und der Pracht sandte Allah einen Propheten. Sein Name war Hud, Friede sei mit ihm, und er gehörte selbst zum Volk der Aad. Aber im Gegensatz zu seinen hochgewachsenen Verwandten war Hud von normaler menschlicher Statur. Während sein Volk auf seine körperliche Stärke vertraute, setzte Hud sein Vertrauen in Allah. Während sie Götzen anbeteten und mit ihren Errungenschaften prahlten, rief Hud sie dazu auf, den einen wahren Gott anzubeten und sich an ihre bescheidenen Ursprünge zu erinnern. Der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, wurde von Allah nicht wegen seiner körperlichen Fähigkeiten ausgewählt, sondern wegen der Reinheit seines Herzens und der Stärke seines Glaubens. Der Koran sagt uns, dass er ein edler Gesandter war, einer, der Allah fürchtete und nur danach strebte, sein Volk auf den geraden Weg zu führen. Als er jedoch mit seiner Botschaft des Monotheismus und der moralischen Erneuerung vor den Riesen von Aad stand, ragten sie wie Berge über einem Kieselstein über ihm empor. Die Botschaft, die der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, seinem Volk überbrachte, war einfach, aber revolutionär. Er rief sie dazu auf, allein Allah anzubeten, ihre Götzen aufzugeben, die Armen und Schwachen mit Güte zu behandeln und sich daran zu erinnern, dass all ihre Kraft und ihr Reichtum von Allah kamen und von ihm ebenso leicht wieder genommen werden konnten, wie sie gegeben worden waren. Aber die Riesen von Aad sahen auf diesen relativ kleinen Mann herab und lachten. Wie konnte dieser unbedeutende Mensch es wagen, ihnen zu sagen, was sie tun sollten? Sie waren die Herren der Erde, die stärksten Wesen, die je gelebt hatten. Ihre Städte reichten bis zu den Wolken, ihre Armeen konnten jede Nation erobern, ihr Reichtum konnte ihnen alles kaufen, was sie begehrten. Wozu brauchten sie die Verehrung eines unsichtbaren Gottes, wenn sie selbst wie Götter auf Erden waren? Die Anführer von Aad versammelten sich in ihrer großen Ratskammer, einem Saal, der so groß war, dass er tausende ihrer riesigen Gestalten aufnehmen konnte. Die Decke wurde von Säulen getragen, die aus einem einzigen Stück Marmor gehauen und mit Gold und Edelsteinen verziert waren. Die Wände waren mit Wandteppichen bedeckt, die die Geschichten ihrer großen Siege und Errungenschaften erzählten. Und dort, in der Mitte dieser prächtigen Halle, hielten sie Hof, um zu entscheiden, was sie mit dem lästigen Propheten in ihrer Mitte tun sollten. Der Anführer unter ihnen war ein Riese namens Shaddad ibn Aad, ein Mann, der so groß war, dass sein Kopf, wenn er aufrecht stand, fast die Decke ihrer großen Halle berührte. Wenn er sprach, hallte seine Stimme wie Donner durch den riesigen Saal. Seine Arme glichen den Stämmen alter Eichen und seine Augen brannten mit dem Feuer unangefochtener Autorität. Shaddad sprach zu der Versammlung: »O Mächtige, dieser Hud ist zu uns gekommen und behauptet, dass unsere Götter falsch sind und dass wir uns vor seiner unsichtbaren Gottheit verneigen sollen. Er sagt uns, dass unsere Stärke nicht unsere eigene ist, dass unsere Errungenschaften nichts bedeuten und dass wir uns vor diesem Allah, von dem er spricht, demütigen sollen. Aber schaut euch um. Seht die Pracht, die wir mit unseren eigenen Händen geschaffen haben. Spürt die Kraft, die durch unsere Körper fließt. Wir sind die Götter dieser Erde, und keine Macht I am Himmel oder auf Erden kann sich uns widersetzen. Die versammelten Riesen brüllten ihre Zustimmung, ihre Stimmen erschütterten die Grundfesten des Gebäudes. Sie waren so berauscht von ihrer eigenen Macht, dass sie vergessen hatten, dass die Quelle aller Stärke allein Allah gehört. Sie waren so stolz auf ihre Errungenschaften geworden, dass sie die Hand der göttlichen Vorsehung nicht mehr sehen konnten, die all dies möglich gemacht hatte. Aber der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, gab nicht auf. Tag für Tag ging er unter den Riesen umher und rief sie dazu auf, sich an ihren Schöpfer zu erinnern. Er erinnerte sie an das Schicksal früherer Völker, die sich von Allahs Führung abgewandt hatten. Er warnte sie, dass ihre Stärke nur vorübergehend und ihr Leben kurz sei und dass sie eines Tages vor Allah stehen würden, um Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie die Gaben, die er ihnen gegeben hatte, genutzt hatten. Einige der Riesen verspotteten ihn offen. Sie spannten ihre massiven Muskeln an und fragten spöttisch, ob sein Allah sie noch stärker machen könne. Andere zeigten auf ihre prächtigen Städte und forderten Hud auf, seinen Gott zu bitten, etwas noch Schöneres zu bauen. Wieder andere holten ihre Waffen hervor und forderten den unsichtbaren Allah auf, sie zu zerbrechen, wenn er die Macht dazu habe. Aber es waren die Frauen von Ad, die die größte Herausforderung für die Mission des Propheten Hud darstellten. Diese hochgewachsenen Schönheiten, die sich ihrer Fruchtbarkeit sicher waren und auf ihre Fähigkeit vertrauten, die Linie der Riesen fortzuführen, sahen keine Notwendigkeit, Allah anzubeten. Sie hatten die mächtigsten Krieger geboren, die die Welt je gesehen hatte. Ihre Gebärmütter waren mit Überfluss gesegnet, ihre Kinder wuchsen stark und groß heran und ihre Linie schien dazu bestimmt, für immer über die Erde zu herrschen. Die Frauen versammelten sich in ihren eleganten Höfen, geschmückt mit ihren feinsten Seidenstoffen und Juwelen, und diskutierten über den seltsamen kleinen Propheten, der unter ihnen wandelte. Einige fanden seine Worte kurios, aber irrelevant für ihr Leben in Luxus und Macht. Andere waren genervt von seinen ständigen Predigten über Demut und Unterwerfung unter Allah. Die meisten jedoch ignorierten ihn einfach, überzeugt davon, dass ihre Fruchtbarkeit und die Stärke ihrer Kinder ihre ewige Vorherrschaft sichern würden. Eine der prominentesten unter den Frauen war Zaka bint Shaddad, die Frau des großen Häuptlings selbst. Sie war eine Frau von außergewöhnlicher Schönheit und Intelligenz, fast 3 Meter groß, mit langen goldenen Haaren und Augen wie Smaragde. Sie hatte ihrem Mann 12 Söhne und 8 Töchter geboren, die alle zu mächtigen Kriegern und schönen Frauen herangewachsen waren. Zarka veranstaltete oft Zusammenkünfte für die anderen Frauen von Ad, bei denen sie die Angelegenheiten ihrer Nation besprachen. Wenn das Thema des Propheten Hud, Friede sei mit ihm, zur Sprache kam, sprach sie mit der Autorität einer Person, die niemals Misserfolge oder Enttäuschungen erlebt hatte. »Was können uns die Worte dieses kleinen Mannes schon anhaben?«, fragte sie. »Wir sind die Mütter von Riesen, die Trägerinnen der zukünftigen Herrscher der Erde. Unsere Fruchtbarkeit ist unsere Stärke. Unsere Kinder sind unser Vermächtnis, und keine Macht kann uns das nehmen.« Die anderen Frauen nickten zustimmend, sicher in ihrem gemeinsamen Selbstvertrauen. Sie hatten nie Unfruchtbarkeit erlebt, nie den Schmerz des Verlusts eines Kindes gekannt, nie eine Herausforderung ihrer Fähigkeit, die nächste Generation von Riesen zu gebären, erlebt. Ihre Körper waren stark und gesund, ihre Schwangerschaften verliefen problemlos und erfolgreich. Was könnte ihre grundlegendste Kraft als Frauen bedrohen? Die Jahre vergingen und der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, setzte seine Mission trotz der Spott und Ablehnung, denen er ausgesetzt war, fort. Der Koran berichtet uns, dass er beharrlich und mit Geduld und Weisheit sein Volk zu Allah rief und nie die Hoffnung verlor, dass einige unter ihnen die Wahrheit annehmen würden. Aber die Riesen von Ard wurden mit jedem Tag arroganter, überzeugter von ihrer eigenen Unbesiegbarkeit und entschlossener, jede andere Autorität als ihre eigene Stärke abzulehnen. Der Wendepunkt kam, als die Riesen beschlossen, ein Denkmal für ihre eigene Größe zu errichten, das alles bisher Gebaute übertreffen sollte. Sie planten den Bau eines Turms, der so hoch sein sollte, dass er bis in den Himmel reichen würde, mit Shaddads Palast an der Spitze, von wo aus er wie ein Gott auf die gesamte Schöpfung herabblicken konnte. Der Bau dieses Turms erforderte die Arbeit tausender Riesen, die Tag und Nacht arbeiteten. Sie brachen riesige Steine aus fernen Bergen, transportierten sie über hunderte von Kilometern und hoben sie mit ihrer übernatürlichen Kraft in unglaubliche Höhen. Je höher der Turm wurde, desto größer wurde auch ihr Stolz. Sie begannen offen davon zu sprechen, den Himmel herauszufordern und ein für allemal zu beweisen, dass ihre Macht unübertroffen und unbestreitbar war. Da sprach der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, seine letzte Warnung aus. Vor dem gewaltigen Turm, der sich zum Himmel erhob, rief er seinem Volk mit einer Stimme zu, die zwar im Vergleich zu ihrer gering war, aber das Gewicht göttlicher Autorität in sich trug. O mein Volk, sagte er, ihr habt dieses Denkmal für euren eigenen Stolz errichtet, aber ihr baut nur eure eigene Zerstörung. Kehrt zu Allah zurück, bevor es zu spät ist. Demütigt euch vor eurem Schöpfer, denn er, der euch Kraft gegeben hat, kann sie euch in einem Augenblick wieder nehmen. Aber die Riesen lachten nur noch lauter als zuvor. Shaddad selbst kletterte auf die Spitze des Turms und rief Hud zu, Wenn dein Allah Macht über uns hat, dann soll er unseren Turm zum Einsturz bringen. Er soll unsere Arbeit stoppen. Er soll uns ein Zeichen seiner angeblichen Autorität über die mächtigen Ard zeigen. Die anderen Riesen nahmen die Herausforderung an, ihre Stimmen hallten wie rollender Donner über das Land. Sie forderten Allah heraus, gegen sie vorzugehen, überzeugt davon, dass ihre Stärke sie vor jeder göttlichen Intervention schützen würde. Die Frauen, die von ihren erhöhten Höfen aus zusahen, applaudierten ihren Ehemännern und Söhnen, sicher in dem Wissen, dass ihre Fruchtbarkeit den Fortbestand der Riesenrasse gewährleisten würde, egal welche Herausforderungen kommen mögen. In diesem Moment ultimativer Blasphemie und Arroganz erhob der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, seine Hände zum Himmel und sprach ein Gebet, das den Lauf der Geschichte verändern sollte. Die genauen Worte dieses Gebets sind am Koran nicht überliefert, aber islamische Historiker berichten, dass Hud Allah aufforderte, seine Macht über die Riesen auf eine Weise zu demonstrieren, die sie unmöglich ignorieren oder überwinden konnten. O Allah, betete Hud, diese Menschen haben vergessen, dass du die Quelle aller Kraft und der Geber aller Segnungen bist. Sie haben ihre körperliche Kraft zu einem falschen Gott und ihre Errungenschaften zu Götzen gemacht. Wenn du sie nicht leitest, dann zeige ihnen deine Autorität auf eine Weise, die sie verstehen lässt, dass alle Macht allein dir gehört. Und dann sprach der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, gemäß den Überlieferungen der frühen muslimischen Gelehrten ein spezielles Gebet, das genau die Quelle des Vertrauens der Riesen in ihre ewige Vorherrschaft ins Visier nahm. Er bat Allah, ihre Frauen unfruchtbar zu machen, die Gebärmutter zu verschließen, die Generationen von Riesen geboren hatte und die Linie der Ard durch genau die Mittel zu beenden, mit denen sie geplant hatten, sie für immer fortbestehen zu lassen. Die Antwort aus dem Himmel kam schnell und war eindeutig. Allah, in seiner unendlichen Weisheit und vollkommenen Gerechtigkeit, nahm das Gebet seines treuen Propheten an. Von diesem Moment an würde keine einzige Frau unter dem Volk der Ard jemals wieder ein Kind empfangen. Zunächst war die Veränderung nicht sofort erkennbar. Die Frauen gingen ihrem täglichen Leben nach, sicher in ihrer Schönheit und Macht, und erwarteten, wie schon so oft zuvor, schwanger zu werden. Aber als aus Wochen Monate und aus Monaten Jahre wurden, begann ihnen eine schreckliche Realität bewusst zu werden. Zaka bin Shaddad gehörte zu den Ersten, die bemerkten, dass etwas furchtbar falsch war. Sie, die mühelos 20 Kinder geboren hatte, stellte fest, dass ihr Körper, der noch jung und stark war, nicht mehr auf ihren Wunsch nach weiteren Nachkommen reagierte. Monat um Monat verging, ohne dass sich die vertrauten Anzeichen für neues Leben in ihr zeigten. Sie konsultierte die weisesten Heiler ihres Volkes, führte Rituale für Fruchtbarkeitsgöttinnen durch und probierte jedes Heilmittel aus, das ihrer hochentwickelten Zivilisation bekannt war. Aber nichts half. Eine nach der anderen begannen auch die anderen Frauen von Ard, unter derselben mysteriösen Unfruchtbarkeit zu leiden. Frauen, die zuvor mehrere Kinder geboren hatten, fanden ihre Gebärmutter so unfruchtbar wie den Wüstensand. Junge Bräute, die eigentlich ihr erstes Kind bekommen hätten sollen, blieben trotz ihrer Jugend und offensichtlichen Gesundheit kinderlos. Selbst Frauen, die zum Zeitpunkt von Hads Gebet bereits schwanger waren, stellten fest, dass ihre Schwangerschaften auf mysteriöse Weise und ohne Erklärung endeten. Die Panik, die sich unter den Frauen von Ard ausbreitete, war anders als alles, was sie jemals erlebt hatten. Diese mächtigen, selbstbewussten Wesen, die noch nie eine Niederlage erlebt hatten, waren plötzlich völlig hilflos angesichts dieses unerklärlichen Flux. Sie versammelten sich in verzweifelten Beratungen, um Antworten und Lösungen zu finden, aber es gab keine. Als die Männer von Ard von dem Zustand ihrer Frauen erfuhren, weigerten sie sich zunächst zu glauben, dass es sich um mehr als ein vorübergehendes Problem handelte. Sicherlich würden sich ihre starken, fruchtbaren Frauen bald erholen und wieder Kinder gebären. Aber als Jahre vergingen und unter dem gesamten Volk der Riesen keine neuen Kinder geboren wurden, wurde die schreckliche Wahrheit unbestreitbar. Die schmerzhafteste Erkenntnis für das Volk von Ard war, dass ihre bestehenden Kinder, die jungen Riesen, die ihre Zukunft repräsentierten, älter und reifer wurden, ohne dass neue Geschwister kamen, um sie zu ersetzen. Die Bevölkerung, die seit Jahrhunderten stetig gewachsen war, hörte plötzlich auf zu wachsen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sahen sich die Riesen mit der Aussicht auf ein letztendliches Aussterben durch natürliche Ursachen konfrontiert. Einige der Frauen, die durch ihre Unfruchtbarkeit zur Verzweiflung getrieben wurden, begannen sich zu fragen, ob es einen Zusammenhang zwischen ihrem Zustand und dem seltsamen Propheten geben könnte, der unter ihnen lebte. Sie erinnerten sich an seine Warnungen vor göttlicher Strafe und seine Behauptungen, dass Allah Macht über alle Dinge habe. Könnte es sein, dass der Gott dieses kleinen Mannes tatsächlich auf seine Gebete gehört hatte? Eine Gruppe jüngerer Frauen, angeführt von einer namens Layla bint Katan, beschloss sich direkt an den Propheten Hud, Friede sei mit ihm, zu wenden. Sie fanden ihn wie immer beim Gebet unter einem großen Baum am Rande ihrer Stadt, sein Gesicht dem Himmel zugewandt in demütiger Unterwerfung unter Allah. Als er sein Gebet beendet hatte und sich ihnen zuwandte, sahen sie in seinen Augen keinen Triumph oder Rechtfertigung, sondern tiefe Traurigkeit über das, was seinem Volk widerfahren war. »O Hud«, Layla sprach für die Gruppe, »wir sind gekommen, um dich nach dem Fluch zu fragen, der über unsere Frauen gekommen ist. Ist es wahr, dass du zu deinem Allah gebetet hast, uns unfruchtbar zu machen? Und wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, diese Strafe von uns zu nehmen?« Der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, blickte mit Mitgefühl in seinem Herzen auf diese hochgewachsenen Frauen. Er hatte nie ihre Vernichtung gewünscht, sondern nur ihre Führung. »Meine Schwestern«, sagte er sanft, »ich habe tatsächlich zu Allah gebetet, als euer Volk seine Autorität herausforderte und ihn aufforderte, seine Macht zu zeigen. Aber ich habe nicht aus Hass oder Rache um eure Vernichtung gebetet. Ich habe gebetet, dass Allah euch zur Wahrheit führen möge, und wenn die Führung eure Herzen nicht erreichen würde, dann, dass er seine Souveränität auf eine Weise demonstrieren möge, die ihr nicht ignorieren könntet.« Die Frauen hörten aufmerksam zu, während der Prophet fortfuhr. Die Unfruchtbarkeit, die euch getroffen hat, ist in der Tat ein Zeichen Allahs, erklärte er. Sie ist nicht als bloße Strafe gemeint, sondern als Aufruf, euch daran zu erinnern, dass alles Leben allein von ihm kommt. Eure Fruchtbarkeit lag nie wirklich in eurer Hand, genauso wie eure Kraft, eure Schönheit und eure Intelligenzgeschenke eures Schöpfers sind. Als ihr diese Segnungen euch selbst zugeschrieben und denjenigen vergessen habt, der sie euch gegeben hat, habt ihr das Recht verloren, sie weiterhin zu erhalten. Aber gibt es keine Hoffnung für uns? Fragte eine andere Frau, während ihr Tränen über das Gesicht liefen. Können wir nie wieder Kinder bekommen? Sind wir dazu verdammt, zuzusehen, wie unser Geschlecht vollständig ausstirbt? Der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, schwieg einen langen Moment, sein Herz schwer von dem, was er ihnen zu sagen hatte. Schließlich sprach er mit der Autorität einesjenigen, der für Allah selbst spricht. Wenn euer Volk, alle zusammen, sich mit aufrichtiger Reue Allah zuwenden würde, wenn sie ihre Götzen und ihren Stolz und ihre Rebellion gegen ihren Schöpfer aufgeben würden, dann würde Allah in seiner unendlichen Barmherzigkeit vielleicht wiederherstellen, was ihnen genommen wurde. Aber solange auch nur einer unter euch weiterhin Allahs Autorität herausfordert und seine Führung ablehnt, wird der Fluch bestehen bleiben. Die Frauen verließen dieses Treffen mit schwerem Herzen und trugen die Last eines Wissens, das alles verändern würde. Sie verstanden nun, dass ihre Unfruchtbarkeit kein zufälliges Unglück oder eine vorübergehende Krankheit war, sondern eine direkte Folge der Rebellion ihres Volkes gegen Allah. Noch wichtiger war, dass sie erkannten, dass sie den Schlüssel zu ihrer eigenen Erlösung in der Hand hielten, aber nur, wenn sie ihr gesamtes Volk davon überzeugen konnten, sich vor ihrem Schöpfer zu demütigen. Als Layla und ihre Gefährtinnen zu ihrem Volk zurückkehrten und ihnen mitteilten, was sie erfahren hatten, war die Reaktion explosiv. Einige der Riesen gerieten in Wut, ihre Stimmen erschütterten die Erde, als sie Hud und seinen Gott verfluchten. Wie konnte dieser unbedeutende Prophet es wagen, zu behaupten, dass ihr Zustand das Ergebnis göttlichen Eingreifens sei? Andere spotteten über die Vorstellung, dass ihr mächtiges Volk sich vor einer anderen Autorität als ihrer eigenen Stärke demütigen müsse. Unter den Frauen jedoch begann sich eine andere Reaktion durchzusetzen. Angesichts der Realität ihrer Unfruchtbarkeit und der Aussicht, dass ihre Linie mit ihnen enden würde, begannen viele ernsthaft darüber nachzudenken, dass Hads Botschaft vielleicht wahr sein könnte. Wenn sein Allah wirklich die Macht hatte, ihre Gebärmutter zu verschließen, dann hatte er vielleicht auch die Macht, sie wieder zu öffnen. Und wenn die Verehrung und Unterwerfung unter diesen Gott der Preis für die Wiederherstellung ihrer Fruchtbarkeit war, dann war es vielleicht ein Preis, den es sich zu zahlen lohnte. Zarqa bint Shaddad befand sich in einem wachsenden Konflikt in ihrem eigenen Herzen. Als Frau des Häuptlings der Art und Mutter von 20 mächtigen Kindern war sie für ihr Volk immer ein Symbol für Stärke und Zuversicht gewesen. Doch nun, angesichts der Tatsache, dass sie nie wieder die Freude erleben würde, neues Leben in sich wachsen zu spüren, begann sie alles in Frage zu stellen, was sie über die Überlegenheit und Unabhängigkeit ihres Volkes geglaubt hatte. Spät in der Nacht, wenn ihr riesiger Ehemann schlief, stand Zarqa oft auf dem Balkon ihres Palastes und blickte auf das Land, das ihr Volk so lange beherrscht hatte. Sie dachte an die Kinder, die sie niemals gebären würde, an die Enkelkinder, die niemals existieren würden, und an das Erbe, das mit der aktuellen Generation aussterben würde. Und langsam, schmerzhaft begann sie zu verstehen, dass der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, vielleicht recht gehabt hatte, was die Quelle ihrer Stärke und die Natur ihres Segens betraf. Der innere Kampf der Frauen von Art wurde zu einem Mikrokosmos des größeren spirituellen Kampfes, der innerhalb ihrer gesamten Zivilisation ausgetragen wurde. Auf der einen Seite stand die alte Denkweise, der Glaube an ihre eigene Macht und Überlegenheit, die Überzeugung, dass sie keiner höheren Autorität als sich selbst Rechenschaft schuldig waren. Auf der anderen Seite stand eine neue Möglichkeit, die Chance, sich vor Allah zu demütigen und möglicherweise das wiederherzustellen, was sie verloren hatten, aber um den Preis, den Stolz aufzugeben, der sie seit Generationen geprägt hatte. Als immer mehr Zeit verging und die Unfruchtbarkeit anhielt, begannen sogar einige der Riesen in ihrer absoluten Ablehnung von Hatts Botschaft zu schwanken. Ist kleiner als Raute 1. Null Raute ist größer als der Anblick ihrer geliebten Frauen, die still litten und ihr grundlegendstes Verlangen, Kinder zu gebären, nicht erfüllen konnten, begann ihre Herzen zu erweichen, die zuvor so hart wie Stein gewesen waren. Einige begannen, sich privat an den Propheten Hud, Friede sei mit ihm, zu wenden, stellten Fragen zu seinen Lehren und versuchten zu verstehen, was von ihnen verlangt würde, um die Fruchtbarkeit ihres Volkes wiederherzustellen. Aber die Mehrheit der Riesen, angeführt von Shaddad selbst, lehnte jede Form der Unterwerfung unter Allah weiterhin absolut ab. Sie zogen es vor, ihre Abstammungslinie aussterben zu sehen, als zuzugeben, dass sie sich in Bezug auf ihre eigene Macht und Unabhängigkeit geirrt hatten. Der Stolz, der sie groß gemacht hatte, war nun genau das, was ihren Untergang besiegeln würde. Der Konflikt innerhalb der Nation der Aad erreichte seinen Höhepunkt, als eine Gruppe von Frauen, angeführt von Zarqa selbst, einen verzweifelten Appell an ihre Ehemänner und Söhne richtete. In der großen Versammlungshalle, in der die Riesen einst die Botschaft des Propheten Hud verspottet hatten, standen diese hochgewachsenen Frauen nun vor ihren Männern und flehten sie an, die Möglichkeit der Reue in Betracht zu ziehen. Zarqas Stimme hallte durch den riesigen Saal, als sie sprach: O Männer von Aad, wir sind mit unermesslicher Kraft gesegnet, mit Städten, die die Wolken berühren, mit unermesslichem Reichtum. Aber was nützen all diese Segnungen, wenn unsere Linie mit uns endet? Welchen Wert hat unsere Macht, wenn wir sie nicht an unsere Kinder weitergeben können? Der Prophet Hud hat uns einen Weg zur Wiederherstellung gezeigt, aber dafür müssen wir anerkennen, dass unsere Stärke allein von Allah kommt. Ist unser Stolz wirklich mehr wert als die Zukunft unseres Volkes? Ihre Worte wurden mit einer Stille quittiert, die furchterregender war als all ihre bisherigen trotzigen Schreie. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte waren die Riesen von Aad wirklich unsicher, welchen Weg sie einschlagen sollten. Die Frauen hatten ihnen eine Wahl gestellt, die den Kern ihrer Identität als Volk traf. Shaddad erhob sich von seinem Thron, und seine massive Gestalt warf einen Schatten über die gesamte Versammlung. Als er sprach, lag das Gewicht absoluter Autorität in seiner Stimme. Mein Volk, sagte er, wir haben diese Erde mit unserer eigenen Kraft und unserem eigenen Willen regiert. Wir haben diese Städte mit unseren eigenen Händen erbaut, unsere Feinde mit unserer eigenen Kraft besiegt und durch unsere eigenen Anstrengungen Größe erlangt. Uns vor diesem unsichtbaren Allah zu verneigen, würde bedeuten, alles zu leugnen, was wir erreicht haben und alles, was wir sind. Er sah seine Frau direkt an, als er fortfuhr: Ich würde lieber sehen, dass unsere Linie in Ehre endet, als dass sie sich einer anderen Macht als unserer eigenen unterwirft. Wir sind die Aad. Wir verneigen uns vor niemandem. Die Mehrheit der Riesen brüllte ihre Zustimmung zu den Worten ihres Häuptlings, aber der Klang war anders als ihre früheren Bekundungen der Zuversicht. Jetzt klang ihre Stimme verzweifelt, denn sie waren sich bewusst, dass sie eine Entscheidung trafen, die ewige Konsequenzen haben würde. Einige der Frauen weinten offen, weil sie wussten, dass ihre Ehemänner den Stolz der Möglichkeit einer wiederhergestellten Fruchtbarkeit vorgezogen hatten. Aber eine kleine Gruppe der Riesen, vielleicht 50 von den tausenden Anwesenden, schwieg. Diese Männer waren von den Bitten ihrer Frauen und der offensichtlichen Macht des Flux, der ihr Volk heimgesucht hatte, bewegt worden. Sie begannen zu erkennen, dass der absolute Stolz ihres Häuptlings sie alle in den Untergang führen könnte. Nach der Versammlung näherte sich diese kleine Gruppe heimlich dem Propheten Hud, Friede sei mit ihm. Angeführt wurden sie von einem Riesen namens Murtad ibn Saad, einem der jüngeren Häuptlinge, der noch nicht vollständig in seinem Stolz verhärtet war. Als Sprecher der Gruppe sagte er zum Propheten: »O Hud, wir haben die Macht deines Allahs in der Unfruchtbarkeit unserer Frauen gesehen. Wir beginnen zu glauben, dass deine Botschaft wahr sein könnte. Aber wir sind nur eine kleine Gruppe unter unserem Volk. Kann Allah die Reue einiger weniger annehmen, während die Mehrheit in Rebellion bleibt?« Der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, blickte mit Hoffnung am Herzen auf diese Riesen. Nach Jahren der Ablehnung und Verspottung begannen endlich einige unter seinem Volk, die Wahrheit zu verstehen. »Meine Brüder«, sagte er, »Allah ist in der Tat barmherzig zu denen, die sich in aufrichtiger Reue an ihn wenden. Aber der Fluch, der auf eurem Volk lastet, wird nur aufgehoben, wenn sich alle oder zumindest die große Mehrheit Allahs Führung unterwirft. Die Fruchtbarkeit eurer Frauen hängt mit dem spirituellen Zustand eures gesamten Volkes zusammen.« Dies war die schwierigste Wahrheit, der sich die gläubigen Riesen stellen mussten. Selbst wenn sie persönlich Allah akzeptierten und seiner Führung folgten, würden ihre Frauen unfruchtbar bleiben, solange die Mehrheit ihres Volkes weiterhin rebellierte. Ihre individuelle Erlösung war möglich, aber die Wiederherstellung ihres Volkes als Ganzes erforderte eine kollektive Reue in einem Ausmaß, das angesichts der absoluten Weigerung ihres Häuptlings, sich zu unterwerfen, unmöglich schien. Die kleine Gruppe gläubiger Riesen kehrte mit widersprüchlichen Gefühlen in ihre Heimat zurück. Sie verstanden nun die Wahrheit von Allahs Botschaft und die Realität der göttlichen Macht, aber sie waren gefangen in dem hartnäckigen Stolz ihres Volkes. Ihre Frauen blieben unfruchtbar, ihre Zukunft blieb ungewiss und ihre Nation schien entschlossen, lieber die Zerstörung zu wählen, als sich demütig ihrem Schöpfer zu unterwerfen. Im Laufe der Jahre wurden die Auswirkungen des Flugs immer deutlicher. Die jüngste Generation der Riesen, die noch Kinder gewesen waren, als die Unfruchtbarkeit begann, wurde erwachsen und wollte eigene Familien gründen. Doch trotz ihrer Jugend und Kraft erwiesen sich ihre Frauen als ebenso unfähig, Kinder zu bekommen, wie die älteren Frauen. Der Fluch beschränkte sich nicht auf diejenigen, die bei seiner Verkündung anwesend gewesen waren, sondern erstreckte sich auf alle Frauen aus dem Geschlecht der Art, unabhängig von ihrem Alter oder ihren persönlichen Überzeugungen. Diese Entwicklung verursachte noch größere Verzweiflung unter den Riesen. Es wurde klar, dass der Fluch nicht nur die ältere Generation betraf, die Allah direkt herausgefordert hatte, sondern ein umfassendes Urteil über ihr gesamtes Geschlecht war. Die jungen Riesen, die an der Rebellion ihrer Ältesten nicht beteiligt gewesen waren, waren gleichermaßen von den Folgen der kollektiven Arroganz ihres Volkes betroffen. Die Erkenntnis, dass selbst Unschuld sie nicht vor den Auswirkungen der gemeinschaftlichen Sünde schützen konnte, begann die Grundlagen ihrer Weltanschauung zu erschüttern. Was bedeuteten ihre Stärke und ihre Errungenschaften, wenn sie nicht einmal die Fortführung ihrer eigenen Blutlinie sichern konnten? Genau das, was ihnen das größte Selbstvertrauen gegeben hatte, ihre Fähigkeit, mächtige Nachkommen zu zeugen, war ihnen durch eine Macht genommen worden, die sie weder sehen noch bekämpfen konnten. Einige der Frauen, die durch ihre anhaltende Unfruchtbarkeit zur Verzweiflung getrieben waren, begannen, den Propheten Hud, Friede sei mit ihm, heimlich aufzusuchen. Sie kamen in der Dunkelheit der Nacht zu ihm, achteten darauf, nicht von ihren Ehemännern oder den Behörden gesehen zu werden, und flehten ihn an, sich für sie bei Allah einzusetzen. Diese geheimen Besuche wurden mit den Jahren immer häufiger, da die Realität ihrer Lage unbestreitbar wurde. Eine dieser BesucherInnen war eine junge Frau namens Safia bint Khalid, die seit 3 Jahren verheiratet war, ohne ein einziges Kind zu empfangen. Sie war eine der schönsten Frauen unter den Art, 8 Fuß groß, mit wallendem schwarzem Haar und Augen, wie Sterne in der Wüstennacht. Ihr Mann war ein mächtiger Krieger, der von ihr erwartete, dass sie ihm viele Söhne gebären würde, aber Monat für Monat verging, ohne dass Anzeichen einer Schwangerschaft zu erkennen waren. Als Safia sich dem Propheten Hud, Friede sei mit ihm, näherte, war ihre Stimme vor Kummer gebrochen. »O Prophet Allahs«, flüsterte sie, »ich habe deine Lehren gehört und glaube in meinem Herzen, dass deine Botschaft wahr ist. Ich bin bereit, nur Allah anzubeten und alle falschen Götter meines Volkes aufzugeben. Kann mein persönlicher Glaube mir nicht den Segen der Mutterschaft einbringen, auch wenn mein Volk weiterhin rebelliert?« Prophet Hud, Friede sei mit ihm, fühlte, wie sein Herz für diese aufrichtige Frau brach, die für die Sünden ihres gesamten Volkes litt. Seine Stimme war sanft, aber bestimmt, als er ihr die göttliche Weisheit hinter ihrer Prüfung erklärte. »Meine Tochter«, sagte er, »dein Glaube ist Allah in der Tat kostbar, und er wird dich dafür auf eine Weise belohnen, die du dir nicht vorstellen kannst. Aber der Fluch, der auf der Fruchtbarkeit deines Volkes lastet, ist nicht nur eine Strafe, sondern auch ein Aufruf zur kollektiven Reue. Deine Unfruchtbarkeit hängt mit der spirituellen Unfruchtbarkeit deines gesamten Volkes zusammen. Nur wenn dein Volk sich als Ganzes Allah zuwendet, werden die Gebärmütter deiner Frauen wieder geöffnet werden.« Diese Antwort war zwar wahr, brachte aber den verzweifelten Frauen, die individuelle Linderung ihres Leidens suchten, wenig Trost. Sie begannen zu verstehen, dass ihre persönliche Erlösung ihr am Jenseits zwar durch individuellen Glauben möglich war, aber ihr irdischer Wunsch nach Kindern nur durch die unmögliche Aufgabe erfüllt werden konnte, ihre gesamte stolze und eigensinnige Nation zu bekehren. Die psychologischen Auswirkungen des Fluchs der Unfruchtbarkeit auf die Frauen von Ad können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Frauen hatten sich in erster Linie über ihre Rolle als Mütter von Riesen definiert, als Trägerinnen der zukünftigen Herrscher der Erde. Ihre Fruchtbarkeit war ihre größte Quelle des Stolzes und ihr wichtigster Beitrag zur Gesellschaft gewesen. Ohne die Fähigkeit, Kinder zu gebären, hatten sie das Gefühl, nicht nur ihren Lebenszweck, sondern auch ihre Identität als Frauen verloren zu haben. Viele der Frauen verfielen in tiefe Depressionen, verbrachten ihre Tage in ihren Gemächern und weigerten sich, an den gesellschaftlichen Zusammenkünften und Festen teilzunehmen, die ihnen einst Freude bereitet hatten. Andere waren besessen davon, jedes mögliche Heilmittel für ihr Leiden auszuprobieren, konsultierten Heiler, führten Rituale durch und versuchten sogar, die Götter anderer Nationen zu bestechen, um ihre Fruchtbarkeit wiederherzustellen. Aber nichts half, denn die Ursache ihres Problems war nicht körperlicher, sondern spiritueller Natur. Die Männer von Ad reagierten unterdessen auf die Unfruchtbarkeit ihrer Frauen auf eine Weise, die die Tiefe ihrer eigenen spirituellen Verarmung offenbarte. Einige wurden wütend und gaben ihren Frauen die Schuld dafür, dass sie ihrer grundlegendsten Pflicht als Ehefrauen nicht nachkamen. Andere versuchten, sich zusätzliche Frauen aus benachbarten Stämmen zu nehmen, in der Hoffnung, dass fremde Frauen fruchtbarer sein könnten als ihre eigenen. Aber selbst wenn sie Frauen aus anderen Nationen heirateten, wurden diese neuen Frauen unfruchtbar, sobald sie in den Haushalt eines Ad-Riesen kamen. Diese Entwicklung bewies eindeutig, dass der Fluch nicht auf Frauen mit Ad-Blut beschränkt war, sondern sich auf alle Frauen ausweitete, die mit ihrem rebellischen Volk in Verbindung standen. Dies war ein Beweis dafür, wie gemeinschaftliche Sünden sogar unschuldige Menschen betreffen können, die mit einer korrupten Gesellschaft in Verbindung kommen. Die fremden Frauen, die in Ad-Familien eingeheiratet hatten, fanden sich gefangen in den Folgen von Sünden, die sie nie begangen hatten, Opfer eines göttlichen Urteils, das über eine ganze Gemeinschaft verhängt worden war. Als sich die 10-jährige Unfruchtbarkeit hinzog, begann das soziale Gefüge der Ad-Gesellschaft zu zerfallen. Das Fehlen von Kindern bedeutete, dass keine jungen Stimmen mehr durch ihre großen Hallen hallten, keine kleinen Hände mehr nach ihren riesigen Eltern griffen, keine Hoffnung mehr auf zukünftige Generationen bestand, die ihre Traditionen und Errungenschaften weiterführen würden. Die Stille in ihren Häusern wurde bedrückend und erinnerte sie ständig daran, was sie durch ihren Stolz und ihre Rebellion verloren hatten. Einige der Riesen begannen unter der Last dieser psychischen Belastung vorzeitig zu altern. Diese mächtigen Wesen, die nie eine Niederlage ihr am Kampf erlebt hatten, fanden sich nun von Trauer und Verzweiflung besiegt wieder. Ihre körperliche Stärke blieb ungebrochen, aber ihr Geist war gebrochen durch die Erkenntnis, dass all ihre Macht nichts bedeutete, wenn sie ihr Vermächtnis nicht durch Kinder sichern konnten. Mit der Zeit zeigten sich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Flugs der Unfruchtbarkeit. Die Art hatten ihre gesamte Gesellschaft auf der Annahme eines kontinuierlichen Bevölkerungswachstums und eines unendlichen Angebots an starken Arbeitern und Kriegern aufgebaut. Ihr Agrarsystem, ihre militärische Organisation und ihre Handelsnetzwerke hingen alle davon ab, dass eine neue Generation von Riesen die Arbeit ihrer Vorfahren fortsetzte. Ohne Kinder, die ihr Erbe antraten und ihre Unternehmungen fortsetzten, begann das Fundament ihrer Zivilisation zu bröckeln. Die Erkenntnis dieser langfristigen Folgen begann sogar einige der hartnäckigsten Riesen zu beeinflussen. Männer, die zunächst die Bedeutung der Unfruchtbarkeit ihrer Frauen abgelehnt hatten, begannen zu verstehen, dass sie nicht nur mit einer persönlichen Enttäuschung konfrontiert waren, sondern mit dem vollständigen Zusammenbruch all dessen, was sie über Generationen hinweg aufgebaut hatten. Ihre prächtigen Städte würden schließlich zu leeren Ruinen werden, ihre fortschrittliche Technologie würde verloren gehen und ihr Name würde aus der Geschichte verschwinden. In dieser Atmosphäre wachsender Verzweiflung ereignete sich etwas Bedeutendes. Eine der angesehensten Frauen unter den Aat, eine ältere Matriarchin namens Hind bint Qattan, gab eine öffentliche Erklärung ab, die die gesamte Nation schockierte. Vor einer Versammlung der prominentesten Familien verkündete sie, dass sie sich heimlich mit dem Propheten Hud, Friede sei mit ihm, getroffen und seine Botschaft als Wahrheit angenommen habe. Hind war nicht irgendeine Frau unter den Aat. Sie war die Großmutter von Dutzenden riesiger Krieger, die Witwe eines legendären Häuptlings und eine der einflussreichsten Stimmen in ihrer Gesellschaft. Ihre Worte hatten ein Gewicht, das selbst diejenigen, die mit ihr nicht einverstanden waren, nicht einfach ignorieren konnten. Wenn sie sprach, hörten die Menschen zu, und was sie zu sagen hatte, würde den Lauf des Schicksals ihrer Nation verändern. Mein Volk, erklärte Hind mit ihrer starken, klaren Stimme, ich habe über 200 Jahre unter den Aat gelebt. Ich habe unseren Aufstieg zur Größe miterlebt. Ich habe Kinder geboren, die zu mächtigen Kriegern wurden, und ich habe all die Segnungen genossen, die unsere Stärke und unser Reichtum uns bescheren konnten. Aber ich habe auch mit angesehen, wie unsere Frauen unfruchtbar wurden, wie uns unsere Zukunft genommen wurde und wie unser Stolz uns in den Untergang geführt hat. Die versammelten Riesen hörten in fassungsloser Stille zu, als die verehrte Älteste ihre Rede fortsetzte. Ich habe die Lehren des Propheten Hud studiert, sagte sie, und ich habe verstanden, dass unsere Unfruchtbarkeit kein zufälliger Fluch ist, sondern eine Folge unserer Rebellion gegen den einen, der uns alles gegeben hat, was wir besitzen. Wir haben unsere Stärke uns selbst zugeschrieben, wir haben unsere eigenen Errungenschaften verehrt und wir haben die Quelle aller Segnungen vergessen. Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir als Volk mit Sicherheit untergehen. Ihre nächsten Worte versetzten die Versammlung in Schock. Ich rufe euch alle auf, euch mir anzuschließen und die Botschaft des Propheten Hud, Friede sei mit ihm, anzunehmen. Ich rufe euch auf, unsere falschen Götter und unsere stolze Rebellion aufzugeben und uns allein Allah zu unterwerfen. Nur durch eine solche Unterwerfung können wir hoffen, das Verlorene wiederherzustellen und die Zukunft unseres Volkes zu sichern. Die Reaktion auf Hinds Erklärung war explosiv. Einige der Riesen sprangen wütend auf, ihre Stimmen donnerten durch den Saal, als sie beschuldigten, alles verraten zu haben, wofür ihr Volk stand. Andere saßen schockiert schweigend da, unfähig zu glauben, dass eine so angesehene Persönlichkeit offen die Lehren annahm, die sie alle abgelehnt hatten. Wieder andere nickten still, da sie bereits begonnen hatten, die hartnäckige Weigerung ihres Volkes, Hads Botschaft in Betracht zu ziehen, in Frage zu stellen, ist kleiner als Raute 1, Fünf Raute ist größer als Shaddad selbst gehörte zu denjenigen, die über diese Entwicklung am meisten empört waren. Er richtete sich zu seiner ganzen imposanten Größe auf, zeigte mit einem anklagenden Finger auf die ältere Frau und sprach mit einer Stimme wie rollender Donner. Hind bint Katan, erklärte er, du hast zugelassen, dass deine Trauer über die Lage unseres Volkes dein Urteilsvermögen trübt. Du sprichst von Unterwerfung unter diesen unsichtbaren Allah, als wäre es eine Tugend, aber Unterwerfung ist das Kennzeichen der Schwachen, nicht der Mächtigen. Wir sind die Art. Wir haben uns noch nie vor jemandem verbeugt und werden es auch niemals tun. Aber Hind ließ sich von der Wut ihres Häuptlings nicht einschüchtern. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters stand sie aufrecht da und begegnete seinem Blick mit unerschütterlicher Entschlossenheit. Shaddad ibn Ad, antwortete sie, dein Stolz hat dich blind gemacht für die Wahrheit, die vor dir liegt. Was nützt es, sich zu weigern, sich zu beugen, wenn diese Weigerung zu unserer Auslöschung führt? Welchen Wert hat unsere Stärke, wenn wir sie nicht nutzen können, um unsere Zukunft zu sichern? Der Prophet Hud bietet uns einen Weg zur Wiederherstellung, aber nur, wenn wir die Weisheit besitzen, ihn zu beschreiten. Die Konfrontation zwischen diesen beiden mächtigen Persönlichkeiten wurde zu einem Symbol für den inneren Kampf, der die gesamte Nation der Art zerriss. Auf der einen Seite stand die alte Denkweise, der absolute Stolz und die Weigerung, eine höhere Autorität als die eigene Stärke anzuerkennen. Auf der anderen Seite stand eine neue Möglichkeit, die Chance auf Erlösung durch Demut und Unterwerfung unter Allah. In den Tagen nach Hinds öffentlicher Erklärung war die Nation der Art so gespalten wie nie zuvor. Einige Familien waren in zwei Hälften geteilt, wobei die Frauen an Hads Botschaft glaubten, während ihre Ehemänner weiterhin trotzig blieben. Einige junge Riesen begannen, die Weisheit ihrer Ältesten in Frage zu stellen, während andere noch entschlossener wurden, ihren traditionellen Stolz aufrechtzuerhalten. Die Einheit, die einst ihr Volk geprägt hatte, begann unter dem Gewicht dieser spirituellen Krise zu bröckeln. Der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, beobachtete diese Entwicklungen mit einer Mischung aus Hoffnung und Trauer. Er war ermutigt zu sehen, dass seine Botschaft endlich einige Herzen erreichte, aber er verstand auch, dass die Spaltung innerhalb der Nation eine kollektive Reue noch schwieriger machen könnte. Der Fluch der Unfruchtbarkeit würde nur aufgehoben werden, wenn sich die große Mehrheit des Volkes Allah zuwandte, und die zunehmende Polarisierung deutete darauf hin, dass eine solche Einheit unmöglich zu erreichen sein könnte. Dennoch setzte Hud seine Mission mit unerschütterlicher Hingabe fort. Er begann, regelmäßige Versammlungen für diejenigen abzuhalten, die mehr über Allahs Führung erfahren wollten, und lehrte sie die Grundsätze des Monotheismus, die Bedeutung der Demut und die Notwendigkeit moralischer Reformen. Diese Treffen mussten heimlich abgehalten werden, da Shaddad erklärt hatte, dass jeder, der dabei erwischt würde, mit einer schweren Strafe zu rechnen hätte. Die Frauen, die an diesen geheimen Versammlungen teilnahmen, fanden darin eine Quelle des Trostes, die sie seit Beginn ihrer Unfruchtbarkeit nicht mehr erfahren hatten. Zum ersten Mal seit Jahren hatten sie Hoffnung, dass ihr Zustand vielleicht nicht dauerhaft war, dass es vielleicht einen Weg gab, das wiederherzustellen, was sie verloren hatten. Noch wichtiger war, dass sie zu verstehen begannen, dass ihr Wert als Frauen nicht allein von ihrer Fähigkeit, Kinder zu gebären, abhing, sondern von ihrer Beziehung zu ihrem Schöpfer. Einer der bewegendsten Momente dieser Zusammenkünfte war, als Zaka bint Shaddad sich schließlich entschloss, daran teilzunehmen. Als Frau des Häuptlings, der die Opposition gegen Hads Botschaft angeführt hatte, war ihre Anwesenheit sowohl überraschend als auch bedeutsam. Als sie den geheimen Versammlungsort betrat, verstummten die versammelten Frauen, die alle verstanden, wie viel Mut es sie gekostet hatte, zu kommen. Zaka sprach mit Tränen in den Augen zu der Gruppe. Meine Schwestern, sagte sie, ich habe mein ganzes Leben lang geglaubt, dass wir selbst über unsere Stärke und unsere Fruchtbarkeit bestimmen können. Ich habe 20 Kinder geboren und war stolz darauf, dass ich unserem Volk mächtige Nachkommen schenken konnte. Aber jetzt, da ich mit der Realität konfrontiert bin, dass ich vielleicht nie wieder die Freude der Mutterschaft erleben werde, muss ich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass unser Prophet Hud die Wahrheit sagt. Sie fuhr fort, ihre Stimme wurde kräftiger. Vielleicht gehörte unsere Fruchtbarkeit nie wirklich uns, sondern war immer ein Geschenk Allahs, das wir für selbstverständlich hielten. Vielleicht sind unsere Stärke und unsere Errungenschaften nicht das Ergebnis unserer eigenen Kraft, sondern Segnungen unseres Schöpfers, die wir selbstsüchtig als unser Eigentum beansprucht haben. Wenn das der Fall ist, dann ist es vielleicht kein Zeichen von Schwäche, sondern von Weisheit, uns vor Allah zu demütigen. Der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, empfing Zarka und die anderen Frauen mit Herzlichkeit und Mitgefühl. Er lehrte sie die Natur der Barmherzigkeit Allahs und erklärte ihnen, dass keine Sünde zu groß sei, um vergeben zu werden, wenn die Reue aufrichtig sei. Er half ihnen zu verstehen, dass ihre Unfruchtbarkeit zwar schmerzhaft war, aber nicht als dauerhafte Strafe gedacht war, sondern als Aufruf, sich an ihren wahren Lebenszweck zu erinnern. Vor allem aber gab er ihnen die Hoffnung, dass sich ihr Zustand tatsächlich ändern könnte, wenn ihr Volk als Ganzes zu Allah zurückkehren würde. Die heimliche Bekehrung von Zarka bin Shaddad sorgte für Aufregung in der gläubigen Gemeinschaft, führte aber auch zu enormen Spannungen in ihrem eigenen Haushalt. Als ihr Mann entdeckte, dass sie an Hadsch-Versammlungen teilgenommen hatte, war seine Wut unbeschreiblich. Die Frau, die seine Partnerin in Stolz und Ehrgeiz gewesen war, war nun zu einem Symbol der Unterwerfung unter genau die Autorität geworden, die er jahrelang abgelehnt hatte. Die Konfrontation zwischen Shaddad und Zarka wurde zu einem der dramatischsten Momente in der gesamten Saga der Art. In ihren privaten Gemächern hoch oben in ihrem prächtigen Palast standen sich diese beiden Giganten gegenüber, getrennt durch eine Kluft, die nichts mit physischer Distanz zu tun hatte, sondern ausschließlich mit spirituellem Verständnis. »Wie kannst du es wagen, unser Volk und unsere Traditionen zu verraten?« donnerte Shaddad, wobei seine Stimme die Mauern ihres Palastes erbeben ließ. »Du bist meine Frau, die Mutter meiner Kinder, das Symbol für die Stärke und den Stolz unseres Volkes. Wie kannst du jetzt die Lehren dieses falschen Propheten annehmen, der uns alle zu Sklaven machen will?« Zarka stand ohne zu zucken vor ihrem Mann, ihre Stimme erfüllt von einer neuen Art von Stärke. »Mein Mann«, antwortete sie, »ich habe unser Volk nicht verraten, ich habe versucht, es zu retten. Der Prophet Hud will uns nicht zu Sklaven machen, sondern uns von der Sklaverei unseres eigenen Stolzes und unserer Rebellion befreien. Siehst du nicht, dass unsere Weigerung, uns vor Allah zu demütigen, uns bereits alles gekostet hat, was wirklich zählt?« Sie deutete auf die leeren Kinderzimmer in ihrem Palast, Räume, in denen einst das Lachen der Kinder widerhallte, die nun aber still und leer waren. »Sieh dich um, Shaddad«, sagte sie mit Tränen in den Augen. »Wir haben unermesslichen Reichtum, unvergleichliche Macht und Errungenschaften, an die sich noch Generationen erinnern werden. Aber was nützt uns das alles, wenn wir keine Kinder haben, die es erben können, keine Zukunft, die wir sichern können, kein Vermächtnis, das wir hinterlassen können?« Der Streit zwischen diesen beiden mächtigen Persönlichkeiten tobte stundenlang und spiegelte am Kleinen den größeren Kampf wider, der in den Seelen ihrer gesamten Nation ausgetragen wurde. Keiner wollte dem anderen nachgeben, und als die Morgendämmerung über ihrer Stadt hereinbrach, waren sie einer Einigung nicht näher gekommen als zu Beginn ihrer Auseinandersetzung. Die Spaltung, die ihr Volk zerriss, hatte nun auch die intimste Beziehung in ihrer Gesellschaft erfasst. In den folgenden Monaten wurde die Spaltung innerhalb der Art immer deutlicher. Diejenigen, die Hadds Botschaft angenommen hatten, bildeten eine eigenständige Gemeinschaft innerhalb der größeren Nation, trafen sich regelmäßig zum Gebet und zum Studium, unterstützten sich gegenseitig in ihren Prüfungen und hielten die Hoffnung aufrecht, dass ihre kollektive Reue schließlich zur Wiederherstellung ihrer Fruchtbarkeit führen würde. Die Mehrheit jedoch blieb standhaft in ihrer Ablehnung der Führung Allahs und wurde angesichts ihrer wachsenden Isolation und Verzweiflung noch trotziger. Die gläubigen Riesen und ihre Frauen sahen sich zunehmend schwerer Verfolgung durch ihr eigenes Volk ausgesetzt. Sie wurden aus gesellschaftlichen Zusammenkünften ausgeschlossen, von wichtigen Entscheidungen ferngehalten und manchmal sogar körperlich bedroht von denen, die ihre Bekehrung als Verrat an allem betrachteten, wofür die Ahd standen. Einige wurden gezwungen, sich zwischen ihrem Glauben und ihren Familien zu entscheiden, da ihre Verwandten sie wegen ihrer Annahme der leeren Hadz verstoßen hatten. Trotz dieser Schwierigkeiten wuchs die Gemeinschaft der Gläubigen langsam, aber stetig weiter. Die unbestreitbare Realität des Flux der Unfruchtbarkeit in Verbindung mit der überzeugenden Logik von Hadz' Lehren überzeugte nach und nach immer mehr Riesen davon, dass die Unterwerfung unter Allah der einzige Weg zur Erlösung war. Ist kleiner als Raute Null. Fünf Raute ist größer als Frauen, die die Botschaft des Propheten zunächst abgelehnt hatten, begannen umzudenken, als ihre Unfruchtbarkeit Jahr für Jahr anhielt. Männer, die einst die Idee, sich vor einem unsichtbaren Gott zu verneigen, verspottet hatten, begannen sich zu fragen, ob ihr Stolz das Aussterben ihres Volkes wert war. Aber das Wachstum der Glaubensgemeinschaft stärkte auch die Entschlossenheit derjenigen, die weiterhin rebellierten. Shaddad und seine engsten Anhänger begannen, die Konvertiten nicht nur als fehlgeleitete Individuen zu betrachten, sondern als Bedrohung für die Identität ihrer Nation. Sie befürchteten, dass, wenn zu viele ihrer Leute die Botschaft Hadz annehmen, der einzigartige Charakter der Ahd als das stolzeste und stärkste Volk der Erde für immer verloren gehen würde. In diesem Klima zunehmender Spannungen traf Shaddad eine schicksalhafte Entscheidung, die das Schicksal seines Volkes besiegeln sollte. Überzeugt davon, dass der Fluch der Unfruchtbarkeit nur ein vorübergehender Rückschlag war, den ihre Stärke letztendlich überwinden würde, verkündete er Pläne für das ehrgeizigste Projekt in der Geschichte ihres Volkes. Er würde ein Paradies auf Erden errichten, eine Stadt, die so prächtig sein würde, dass sie mit den Gärten Allahs selbst konkurrieren könnte und damit ein für allemal beweisen, dass die Ahd keine andere Macht als ihre eigene brauchten, um alles zu erreichen, was sie sich wünschten. Diese Stadt, die er Iram der Säulen nannte, sollte vollständig aus Gold und Silber erbaut werden, mit Türmen, die höher waren als jedes andere jemals erbaute Bauwerk. Die Gärten sollten alle Arten von Bäumen und Blumen enthalten, die der Menschheit bekannt waren, bewässert von Flüssen mit reinstem Wasser und parfümiert mit den exotischsten Düften. Die Paläste würden mit Juwelen und Edelmetallen in Mustern verziert sein, die so schön waren, dass sie selbst den Himmel beschämen würden. Und ei, am Zentrum von allem würde ein Thron für Shaddad selbst stehen, von dem aus er als unangefochtener Gott der Erde herrschen würde. Der Bau von Iram wurde zu einer Obsession für die verbliebenen Riesen, die Hadz' Botschaft nicht akzeptiert hatten. Sie stürzten sich mit verzweifelter Intensität in das Projekt, als könnten sie durch die Schaffung dieses irdischen Paradieses irgendwie ihre Unfähigkeit kompensieren, neues Leben zu schaffen. Tausende von Riesen arbeiteten Tag und Nacht, bewegten Berge von Gold und Silber, leiteten Flüsse um und formten die Landschaft nach Shaddads grandioser Vision. Doch der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, beobachtete den Bau von Iram mit wachsender Besorgnis. Er verstand, dass dieses Projekt den ultimativen Ausdruck der Rebellion seines Volkes gegen Allah darstellte, ihren letzten Versuch zu beweisen, dass sie keine andere Macht als ihre eigene brauchten. Die Stadt war nicht nur ein Denkmal für ihre Errungenschaften, sondern eine direkte Herausforderung an die Autorität Allahs selbst. Als der Bau kurz vor der Fertigstellung stand, unternahm Hud einen letzten Versuch, sein Volk mit einer Warnung vor dem göttlichen Gericht zu erreichen. Vor den prächtigen Toren von Iram stehend, mit seinen goldenen Türmen, die ihm am Sonnenlicht glänzten, und seinen Gärten, die in unvorstellbarer Schönheit blühten, rief er den versammelten Riesen mit einer Stimme zu, die das Gewicht prophetischer Autorität trug. »O Volk der Ad«, rief er, »ihr habt diese Stadt gebaut, um eure Unabhängigkeit von Allah zu beweisen, aber ihr habt nur eure Abhängigkeit von den Gaben bewiesen, die er euch gegeben hat. Das Gold, das ihr geformt habt, stammt aus seiner Erde, das Wasser in euren Flüssen fließt auf seinen Befehl hin und die Kraft in euren Körpern ist seine Schöpfung. Ihr könnt kein Paradies schaffen, das mit dem Allahs konkurrieren kann, denn alles, was ihr besitzt, gehört allein ihm.« Die Stimme des Propheten wurde lauter, als er seine Warnung fortsetzte. »Die Folgen eurer Rebellion wurden euch bereits in der Unfruchtbarkeit eurer Frauen gezeigt. Wenn ihr in eurem Trotz verharrt, wenn ihr dieses Denkmal eures eigenen Stolzes vollendet, dann wird Allahs Urteil über euch kommen und eure Unfruchtbarkeit wird euch wie eine kleine Prüfung erscheinen. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Demütigt euch vor eurem Schöpfer und lebt.« Aber Shaddad, der auf dem höchsten Turm seiner Paradiesstadt stand, lachte nur über die Worte des Propheten. »Lasst euren Allah sein Schlimmstes tun«, rief er zurück. »Wir haben uns hier auf Erden unseren eigenen Himmel geschaffen. Wir haben bewiesen, dass die Ad sich keiner Macht beugen müssen, weder irdischer noch göttlicher. Diese Stadt ist der ewige Beweis für unsere Größe und unsere Unabhängigkeit.« Die anderen Riesen brüllten ihre Zustimmung, ihre Stimmen hallten von den goldenen Mauern Irams wider. Sie hatten den Gipfel menschlicher Errungenschaften und ihres Stolzes erreicht und waren entschlossen, ihren Triumph zu genießen, ungeachtet der Konsequenzen. Die Warnungen ihres Propheten bedeuteten ihnen nun nichts mehr, denn sie glaubten, dass sie über die Notwendigkeit göttlicher Führung oder Schutzes hinausgewachsen waren. Da kam Allahs endgültiges Urteil über das Volk der Ad. Der Koran berichtet uns, dass ein Wind gegen sie gesandt wurde, ein Wind, wie er noch nie zuvor auf der Erde geweht hatte. Aber dies war nicht die sanfte Brise, die einst ihre Gärten gekühlt hatte, oder der starke Wind, der die Segel ihrer Schiffe gefüllt hatte. Es war ein Wind der Zerstörung, der die Wut der göttlichen Gerechtigkeit und die Gewissheit des endgültigen Untergangs mit sich brachte. Der Wind begann als dunkle Wolke am Horizont, nicht größer als eine Männerhand. Aber als er sich ihrer Stadt näherte, wurde er größer und dunkler, verdeckte die Sonne und warf einen unheilvollen Schatten auf ihr goldenes Paradies. Die Riesen, die diesen herannahenden Sturm sahen, waren zunächst nicht beunruhigt. Sie hatten schon viele Stürme überstanden und ihre massiven Gebäude schienen stark genug, um jeder Naturkatastrophe standzuhalten. Aber als der Wind näher kam, begannen sie zu spüren, dass dies kein gewöhnlicher Sturm war. Die Luft schien vor übernatürlicher Kraft zu vibrieren und die Dunkelheit, die dem Wind vorausging, war tiefer als jede Nacht, die sie jemals erlebt hatten. Tiere flohen vor Angst. Vögel fielen tot vom Himmel, und selbst die mutigsten Riesen spürten, wie sich Angst in ihren Herzen ausbreitete. Als der Wind schließlich ihre Stadt traf, war seine Kraft größer, als sie es sich jemals hätten vorstellen können. Die goldenen Türme von Iram, die so dauerhaft und unerschütterlich gewirkt hatten, begannen zu schwanken wie Schilf der Wirs am Wind. Die massiven Steine, aus denen ihre Mauern bestanden, wurden angehoben und wie Kieselsteine durch die Luft geschleudert. Die Flüsse, die ihre Gärten bewässerten, wurden aus ihren Betten gerissen und in Wasserhosen, die bis zum Himmel reichten, in die Luft geschleudert. Am erschreckendsten war jedoch die Wirkung des Windes auf die Riesen selbst. Diese mächtigen Wesen, die unbesiegbar schienen, wurden vom Wind erfasst und wie Blätter in einem Hurrikan davongetragen. Ihre große Kraft, die ihr Stolz und ihr charakteristisches Merkmal gewesen war, erwies sich als völlig nutzlos gegen die Macht von Allahs Zorn. Einer nach dem anderen wurden die Riesen vom Sturm hinweggefegt, ihre Stimmen gingen unter i am Heulen des Windes, der alles zerstörte, was sie aufgebaut hatten. Die Zerstörung dauerte 7 Tage und 7 Nächte ohne Unterbrechung an. Als sie endlich endete, war von der mächtigen Zivilisation der Art nichts mehr übrig als leere Ruinen, begraben unter Bergen von Sand. Die goldene Stadt Iram war verschwunden, als hätte sie nie existiert, verschluckt von der Wüste, die einst ihr Gartenparadies gewesen war. Die Riesen, die sich ihrer ewigen Herrschaft gerühmt hatten, waren verschwunden und hinterließen keine Spuren außer den Geschichten, die von ihrem Aufstieg und Fall erzählt werden würden. Aber was war mit der kleinen Gemeinschaft von Gläubigen, die Huts Botschaft angenommen hatten, ist kleiner als Raute 1. Null Raute ist größer als nach islamischer Überlieferung wurden diese gläubigen Riesen und ihre Frauen auf wundersame Weise vor dem zerstörerischen Wind geschützt. Während der Sturm mit unglaublicher Wucht um sie herum tobte, fanden sie sich in ruhigen Lufttaschen wieder, in denen sie sicher Schutz finden konnten. Mit Trauer am Herzen wurden sie Zeugen der Zerstörung ihres Volkes und trauerten um ihre Verwandten und Freunde, die den Stolz über die Erlösung gestellt hatten. Als der Wind endlich nachließ und die Überlebenden hervorkamen, um sich das Ausmaß der Zerstörung anzusehen, fanden sie sich in einer veränderten Welt wieder. Die üppigen Gärten und mächtigen Städte ihres Volkes waren durch endlose Sanddünen ersetzt worden. Die Flüsse waren verschüttet, die Bäume entwurzelt und die Landschaft durch die Kraft des göttlichen Gerichts völlig verändert worden. Sie waren die letzten Überlebenden einer einst mächtigen Zivilisation, gerettet durch ihren Glauben, aber für immer verändert durch das, was sie erlebt hatten. Der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, versammelte die Überlebenden um sich und sprach Worte des Trostes und der Führung zu ihnen. Meine treuen Gefährten, sagte er, ihr seid vor der Zerstörung bewahrt worden, weil ihr Demut statt Stolz, Glauben statt Rebellion gewählt habt. Aber glaubt nicht, dass euer Überleben bedeutet, dass eure Prüfungen vorbei sind. Ihr müsst nun euer Leben nach Allahs Führung neu aufbauen und euch immer an die Lektion aus der Zerstörung eures Volkes erinnern. Und was ist mit dem Fluch der Unfruchtbarkeit, der die Frauen von Ad heimgesucht hatte? Ist kleiner als Raute 1. Null Raute ist größer als islamische Quellen berichten uns, dass Allah in seiner Barmherzigkeit ihre Fruchtbarkeit wiederherstellte, nachdem die Rebellion beendet war und nur noch die Gläubigen übrig geblieben waren. Die Gebärmütter, die über ein Jahrzehnt lang verschlossen gewesen waren, öffneten sich wieder und die gläubigen Frauen begannen, Kinder zu empfangen und zu gebären. Aber diese Kinder waren keine Riesen wie ihre Eltern, denn das Zeitalter der Art als Rasse übermenschlicher Wesen war für immer vorbei. Die Nachkommen der gläubigen Überlebenden wurden Teil der größeren menschlichen Gemeinschaft, heirateten in andere Stämme ein und verloren am Laufe der Generationen ihre besonderen körperlichen Merkmale. Die Blutlinie der Riesen wurde durch sie fortgesetzt, jedoch in einer bescheidenen und veränderten Form. Sie trugen die Erinnerung an die großen Errungenschaften ihrer Vorfahren und deren endgültige Vernichtung mit sich und dienten als lebende Zeugen für die Folgen des Stolzes und die Belohnungen der Unterwerfung unter Allah. Die Geschichte der Frauen der Riesen, die durch den Propheten Hud, Friede sei mit ihm, unfruchtbar gemacht wurden, ist eines der eindrucksvollsten Beispiele in der Geschichte der Menschheit dafür, wie göttliche Gerechtigkeit in der Welt wirkt. Sie zeigt uns, dass keine weltliche Macht und keine weltliche Errungenschaft die Rebellen vor den Folgen ihrer Auflehnung gegen Allah schützen kann. Sie zeigt, dass kollektive Sünden kollektive Folgen haben können, die ganze Gemeinschaften und sogar unschuldige Menschen betreffen, die mit korrupten Gesellschaften in Verbindung gebracht werden. Vor allem lehrt uns diese Geschichte etwas über die Natur wahrer Stärke und Sicherheit. Die Riesen von Ad vertrauten auf ihre körperliche Kraft, ihre technologischen Errungenschaften und ihren materiellen Reichtum, um sich vor jeder Bedrohung zu schützen. Aber als das göttliche Urteil über sie kam, erwiesen sich all diese weltlichen Sicherheiten als Illusionen. Nur diejenigen, die ihr Vertrauen in Allah gesetzt und sich seiner Führung unterworfen hatten, fanden wahren Schutz und letztendliche Erlösung. Insbesondere die Frauen von Ad lernten eine tiefgreifende Lektion über die Quelle ihrer wertvollsten Segnungen. Ihre Fruchtbarkeit, die sie als selbstverständliches Recht angesehen hatten, erwies sich als ein Geschenk Allahs, das ebenso leicht wieder entzogen werden konnte, wie es gegeben worden war. Diese Lektion gilt für alle Segnungen in unserem Leben, für Gesundheit, Reichtum, Familie, Erfolg und sogar für das Leben selbst. Nichts, was wir besitzen, gehört uns wirklich von Rechts wegen. Alles ist eine Vertrauensschenkung Allahs, für deren Verwendung wir gemäß seiner Führung verantwortlich sind. Die Geschichte veranschaulicht auch die Kraft aufrichtiger Reue und die Barmherzigkeit Allahs gegenüber denen, die sich mit demütigem Herzen an ihn wenden. Selbst inmitten des göttlichen Gerichts fanden diejenigen, die ihre Fehler eingestanden und sich Allahs Autorität unterworfen hatten, Vergebung und Schutz. Der Fluch der Unfruchtbarkeit, der dauerhaft und hoffnungslos schien, wurde aufgehoben, als das zugrunde liegende spirituelle Problem durch aufrichtigen Glauben und Reue angegangen wurde. Für die Gläubigen von heute hat diese alte Geschichte eine dringende aktuelle Relevanz. Wir leben in einem Zeitalter beispielloser technologischer Errungenschaften und materiellen Wohlstands, ähnlich wie die Riesen von Ad in ihrer Blütezeit. Wir haben Städte gebaut, die bis zum Himmel reichen, Kräfte entwickelt, die in ihrem Umfang gottgleich erscheinen, und Reichtümer angehäuft, von denen frühere Generationen nicht zu träumen wagten. Aber die Geschichte der Ad warnt uns, dass all diese Errungenschaften nichts bedeuten, wenn sie uns dazu verleiten, unsere Abhängigkeit von Allah und unser Bedürfnis nach seiner Führung zu vergessen. Die moderne Welt leidet, ähnlich wie die alten Ad, oft unter sinkenden Geburtenraten und Fruchtbarkeitsproblemen, die Medizin nicht vollständig erklären oder lösen kann. Auch wenn wir solche Probleme nicht einfach auf spirituelle Ursachen zurückführen sollten, erinnert uns die Geschichte der Ad daran, dass unsere körperlichen Segnungen, einschließlich unserer Fähigkeit, Kinder zu gebären, letztendlich in Allahs Händen liegen. Eine Gesellschaft, die Allah vergisst und sich gegen seine Führung auflehnt, muss möglicherweise feststellen, dass ihr die grundlegendsten Segnungen entzogen werden, um sie zur Umkehr und Besserung aufzurufen. Die Rolle der Frauen in dieser Geschichte ist für unser modernes Verständnis von göttlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit von besonderer Bedeutung. Die Frauen der Ad waren nicht nur passive Opfer des Stolzes und der Rebellion ihrer Ehemänner, sondern aktive Teilnehmerinnen am spirituellen Zustand ihrer Gesellschaft. Als sie die Arroganz ihrer Männer unterstützten und ihren Stolz teilten, teilten sie auch die Konsequenzen. Als sie sich jedoch demütigten und Allahs Führung akzeptierten, fanden sie sowohl spirituelle Erlösung als auch physische Wiederherstellung. Dies lehrt uns, dass es in Allahs Augen keine Diskriminierung zwischen Männern und Frauen gibt, wenn es um spirituelle Verantwortung und göttliche Rechenschaftspflicht geht. Beide sind gleichermaßen zu Glauben und Rebellion fähig, beide sind gleichermaßen für ihre Entscheidungen verantwortlich und beide haben gleichermaßen Anspruch auf Allahs Barmherzigkeit, wenn sie aufrichtig bereuen. Die Frauen von Ad, die Hads Botschaft annahmen, wurden nicht aufgrund ihres Geschlechts gerettet, sondern aufgrund ihres Glaubens. Diejenigen, die in Rebellion verharrten, wurden nicht verurteilt, weil sie Frauen waren, sondern weil sie Stolz über die Unterwerfung unter Allah stellten. Die Geschichte bietet auch tiefe Einblicke in die Natur der kollektiven Verantwortung und der individuellen Entscheidung innerhalb von Gemeinschaften. Der Fluch der Unfruchtbarkeit betraf alle Frauen von Ad, unabhängig von ihren persönlichen Überzeugungen oder Handlungen, weil sie Teil einer Gesellschaft waren, die sich kollektiv gegen Allah aufgelehnt hatte. Dies verdeutlicht das islamische Prinzip, dass wir nicht nur Individuen sind, die isolierte Entscheidungen treffen, sondern Mitglieder von Gemeinschaften, deren spiritueller Zustand alle innerhalb dieser Gemeinschaften betrifft. Die Geschichte zeigt jedoch auch, dass individueller Glaube und Reue selbst in einer korrupten Gesellschaft weiterhin Bedeutung haben. Die Frauen, die Hads Botschaft annahmen, fanden spirituelle Erlösung und letztendlich Schutz vor der Zerstörung, auch wenn sich ihre unmittelbaren physischen Umstände erst änderten, als sich ihre gesamte Gemeinschaft wandelte. Dies lehrt uns, dass wir zwar unter den Folgen der kollektiven Sünden unserer Gesellschaft leiden mögen, unsere individuelle Beziehung zu Allah jedoch weiterhin der wichtigste Faktor für unser ewiges Schicksal ist. Die Geduld und Weisheit des Propheten Hud, Friede sei mit ihm, während dieser ganzen Tortur sind ein hervorragendes Vorbild für moderne Gläubige, die andere zu Allahs Führung aufrufen. Trotz jahrelanger Ablehnung, Verspottung und Verfolgung gab Hud seine Mission nie auf und verlor nie sein Mitgefühl für sein Volk. Er verstand, dass es seine Aufgabe war, die Botschaft klar und konsequent zu vermitteln, während die Ergebnisse in Allahs Händen lagen. Als einige seiner Leute schließlich begannen, seine Lehren anzunehmen, empfing er sie mit Freude und nicht mit Groll wegen ihrer früheren Ablehnung. Dieses Beispiel ist besonders relevant für Muslime von heute, die möglicherweise frustriert sind über das langsame Tempo der spirituellen Reformen in ihren Gemeinschaften oder über den Widerstand, auf den sie stoßen, wenn sie andere zu islamischen Werten aufrufen. Die Geschichte von Hud erinnert uns daran, dass prophetische Arbeit enorme Geduld erfordert, dass Ergebnisse möglicherweise erst nach Jahren oder sogar Jahrzehnten sichtbar werden und dass unser Erfolg eher an unserer Treue zur Botschaft gemessen werden sollte, als an der unmittelbaren Reaktion unseres Publikums. Der dramatische Kontrast zwischen dem Schicksal der Gläubigen und dem Schicksal der Rebellen in dieser Geschichte veranschaulicht auch die ultimative Gerechtigkeit von Allahs Urteil. Die Riesen, die auf ihre eigene Stärke vertrauten und die göttliche Führung ablehnten, wurden durch genau die Elemente vernichtet, die sie zu beherrschen glaubten. Die Gläubigen, die in den Augen ihrer Gesellschaft schwach und unbedeutend erschienen, wurden durch eine Macht geschützt, die größer war als jede irdische Kraft. Diese Umkehrung weltlicher Erwartungen zeigt, dass wahre Sicherheit nicht von dem kommt, was wir sehen und messen können, sondern von unserer Beziehung zu dem unsichtbaren Schöpfer, der alle Dinge kontrolliert. Der Bau und die Zerstörung von Iram, der goldenen Paradiesstadt, dienen als eindrucksvolle Metapher für die Sinnlosigkeit des Versuchs, allein durch materielle Errungenschaften Bedeutung und Sicherheit zu schaffen. Shaddad und seine Anhänger investierten enorme Anstrengungen und Ressourcen in den Bau dessen, was sie für ein ewiges Denkmal ihrer Größe hielten. Aber als das göttliche Urteil kam, wurde ihre prächtige Stadt weggefegt, als hätte sie nie existiert und hinterließ keine Spuren außer Geschichten und Legenden. Dieser Aspekt der Geschichte spricht direkt unsere moderne Besessenheit an, durch Reichtum, Technologie und Monumente ein Vermächtnis zu schaffen. Wir sehen heute riesige Wolkenkratzer, technologische Wunderwerke und Anhäufungen von Reichtum, die dauerhaft und unerschütterlich erscheinen. Aber die Geschichte von Iram erinnert uns daran, dass alle menschlichen Errungenschaften, egal wie beeindruckend sie auch sein mögen, vergänglich und zerbrechlich sind am Vergleich zur ewigen Macht Allahs. Nur das spirituelle Vermächtnis, das wir durch Glauben, Rechtschaffenheit und Dienst an Allah aufbauen, hat Hoffnung, über diese vergängliche Welt hinaus Bestand zu haben. Die Rolle von Naturkatastrophen am göttlichen Gericht, wie sie durch den zerstörerischen Wind veranschaulicht wird, der die Art hinwegfegte, bietet eine wichtige Perspektive dafür, wie gläubige Katastrophen in unserer eigenen Zeit verstehen sollten. Auch wenn wir uns davor hüten sollten, behaupten zu wollen, dass wir besonderes Wissen über Allahs spezifische Absichten bei bestimmten Ereignissen haben, zeigt uns die Geschichte der Art, dass Naturgewalten tatsächlich als Instrumente der göttlichen Gerechtigkeit dienen können. Dies sollte uns sowohl zu Demut angesichts von Naturkatastrophen inspirieren, als auch zu der Erkenntnis, dass unsere ultimative Sicherheit nicht in unserer Fähigkeit liegt, die Natur zu kontrollieren, sondern in unserer Unterwerfung unter den einen, der die gesamte Schöpfung kontrolliert. Die Wiederherstellung der Fruchtbarkeit der gläubigen Frauen nach der spirituellen Transformation ihrer Gesellschaft bringt auch Hoffnung für moderne Gemeinschaften, die mit verschiedenen Formen des sozialen und physischen Niedergangs zu kämpfen haben. Wenn Gesellschaften sich gemeinsam Allahs Führung zuwenden, Gerechtigkeit umsetzen, sich um die Armen kümmern und moralische Standards etablieren, erleben sie oft eine Wiederherstellung, die über das hinausgeht, was rein materielle Reformen erreichen könnten. Dies deutet darauf hin, dass geistige Gesundheit und körperliches Wohlbefinden enger miteinander verbunden sind, als weltliche Weltanschauungen in der Regel anerkennen. Der schrittweise Charakter des Bekehrungsprozesses innerhalb der Artgesellschaft liefert auch wichtige Erkenntnisse für das Verständnis, wie geistige Veränderungen innerhalb von Gemeinschaften stattfinden. Die Transformation erfolgte nicht über Nacht, sondern entwickelte sich langsam, als die Herzen der Menschen von der Wahrheit berührt wurden und die Folgen der Rebellion unbestreitbar wurden. Einige Menschen wie Hind bint Qatan und Zarqa bint Shaddad wurden zu Katalysatoren des Wandels, als ihre öffentlichen Erklärungen andere dazu ermutigten, ihre Positionen zu überdenken. Dies zeigt uns, dass soziale Transformation oft mit mutigen Individuen beginnt, die bereit sind, die Wahrheit zu sagen, unabhängig von den persönlichen Kosten. Die Geschichte veranschaulicht auch, wie göttliche Prüfungen gleichzeitig mehreren Zwecken dienen können. Der Fluch der Unfruchtbarkeit war sowohl eine Strafe für die Rebellion als auch ein Aufruf zur Umkehr, sowohl eine Folge der Sünde als auch eine Chance für spirituelles Wachstum. Für diejenigen, die mit Glauben reagierten, wurde die Prüfung zu einem Mittel der Läuterung und zu einem Weg zu einer tieferen Beziehung zu Allah. Für diejenigen, die mit noch größerer Trotzreaktion reagierten, wurde dieselbe Prüfung zum Beweis ihrer spirituellen Blindheit und zur Rechtfertigung für weiteres Gericht. Diese doppelte Natur göttlicher Prüfungen hilft uns, unsere eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten auf eine ausgewogenere Weise zu verstehen. Wenn wir mit Not, Krankheit, Verlust oder Enttäuschung konfrontiert sind, sollten wir diese als Chancen für spirituelles Wachstum betrachten und nicht einfach als Strafen oder zufällige Unglücksfälle. Wie die Frauen von Ad, die durch ihren Kampf mit der Unfruchtbarkeit schließlich zum Glauben fanden, können auch wir entdecken, dass unsere größten Prüfungen zu unseren größten Lehrern und zu Wegen zu tieferem spirituellem Verständnis werden. Die Bewahrung des historischen Gedächtnisses durch diese Geschichte zeigt auch, wie wichtig es ist, aus den Erfahrungen früherer Generationen zu lernen. Der Koran bewahrt die Geschichte der Art nicht nur als alte Geschichte, sondern als lebendige Lektion für alle nachfolgenden Gemeinschaften. Die Muster von Aufstieg und Fall, Stolz und Demut, Rebellion und Reue, die wir in ihrer Geschichte sehen, wiederholen sich immer wieder in der gesamten Menschheitsgeschichte. Indem wir ihr Beispiel studieren, können wir ähnliche Muster in unseren eigenen Gesellschaften erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen, bevor es zu spät ist. Die ultimative Botschaft der Geschichte der Frauen der Riesen, die durch den Propheten Hud, Friede sei mit ihm, unfruchtbar gemacht wurden, ist eine Botschaft der Hoffnung, gemildert durch nüchternen Realismus hinsichtlich der Folgen spiritueller Entscheidungen. Sie zeigt uns, dass keine Situation so hoffnungslos ist, dass aufrichtige Reue sie nicht verbessern könnte, aber sie warnt uns auch, dass Allahs Geduld mit anhaltender Rebellion Grenzen hat. Die Geschichte zeigt, dass göttliche Barmherzigkeit immer für diejenigen verfügbar ist, die sie aufrichtig suchen, aber dass Barmherzigkeit nach göttlicher Weisheit und nicht nach menschlichen Erwartungen wirkt. Für die Gläubigen, die die Vernichtung ihres Volkes überlebt hatten, ging das Leben weiter, aber mit einer dauerhaft veränderten Perspektive. Sie hatten aus erster Hand die Folgen von Stolz und die Belohnungen der Demut erlebt. Sie hatten gesehen, wie die mächtigste Zivilisation der Erde innerhalb weniger Tage zu Staub zerfiel. Und sie hatten persönlich erfahren, welchen Schutz es bedeutet, auf Allah zu vertrauen statt auf weltliche Macht. Diese Erfahrungen prägten ihre Lebenseinstellung für den Rest ihres Lebens und beeinflussten, wie sie ihre Kinder am Glauben erzogen. Die Nachkommen dieser Überlebenden trugen ein einzigartiges Verständnis sowohl des menschlichen Potenzials als auch der menschlichen Grenzen mit sich. Sie wussten, dass Menschen Außergewöhnliches leisten konnten, wenn sie von Allah gesegnet waren, aber sie wussten auch, dass all diese Errungenschaften nur vorübergehend waren und von der fortwährenden Gehorsamkeit gegenüber der göttlichen Führung abhingen. Diese ausgewogene Sichtweise half ihnen, sowohl die Verzweiflung zu vermeiden, die entsteht, wenn man den Menschen als völlig machtlos betrachtet, als auch den Stolz, der entsteht, wenn man den Menschen als völlig autark betrachtet. In unserer heutigen Welt, in der sowohl religiöser Extremismus als auch säkularer Materialismus die Menschen zu einer unausgewogenen Sichtweise der menschlichen Natur und der göttlichen Macht zu verleiten drohen, bietet die Geschichte der Art eine wertvolle korrigierende Perspektive. Sie zeigt uns, dass Menschen in der Tat zu bemerkenswerten Leistungen fähig sind, wenn sie am Einklang mit dem göttlichen Willen handeln, dass diese Fähigkeiten jedoch zu Quellen der Zerstörung werden, wenn sie von spiritueller Weisheit und moralischer Führung getrennt sind. Der Schlüssel, um das Schicksal der Art zu vermeiden, liegt darin, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Vertrauen in unsere Fähigkeiten und Demut vor unserem Schöpfer zu wahren. Die Geschichte endet damit, dass der Prophet Hud, Friede sei mit ihm, seine Mission unter den Überlebenden fortsetzt und schließlich an einem Ort begraben wird, der für zukünftige Generationen zu einer Pilgerstätte wird. Sein Grab dient nach islamischer Tradition als Erinnerung an seine erfolgreiche Mission und als Symbol der Hoffnung für alle, die die Menschen zur Führung Allahs aufrufen. Besucher seines Grabes werden daran erinnert, dass prophetische Arbeit, obwohl sie oft schwierig ist und nur langsam Ergebnisse zeigt, letztendlich triumphiert, wenn sie mit Geduld, Weisheit und unerschütterlichem Glauben an Allahs endgültige Gerechtigkeit durchgeführt wird. Heute, da wir vor unseren eigenen Herausforderungen wie spirituellem Niedergang, sozialer Fragmentierung und Umweltkrise stehen, spricht die Geschichte des Propheten Hud und der Riesen von Ad mit dringender Relevanz zu uns. Wie die Ad haben wir beispiellose technologische Macht und materiellen Wohlstand erreicht. Wie sie stehen wir vor der Versuchung, unsere Errungenschaften unserer eigenen Weisheit und Stärke zuzuschreiben, anstatt sie als Vertrauensbeweis Allahs anzuerkennen. Und wie sie riskieren wir, unsere kostbarsten Segnungen zu verlieren, wenn wir zulassen, dass Stolz und Rebellion Dankbarkeit und Unterwerfung in unserer Beziehung zu unserem Schöpfer ersetzen. Die Unfruchtbarkeit, die die Frauen der Riesen ereilte, dient als eindrucksvolle Metapher für alle Formen der Unfruchtbarkeit, die Gesellschaften befallen können, die sich von der göttlichen Führung abwenden. Wenn Gemeinschaften ihre spirituelle Fruchtbarkeit verlieren, können sie zwar äußerlich weiter funktionieren, aber sie verlieren ihre Fähigkeit, neues Leben, neue Hoffnung und neue Möglichkeiten für menschliches Gedeihen zu schaffen. Sie werden wie schöne Gärten, die keine Früchte mehr hervorbringen können, beeindruckend in ihrer Erscheinung, aber letztlich unfruchtbar und zum Niedergang verurteilt. Aber die Geschichte erinnert uns auch daran, dass keine Gesellschaft so weit gegangen ist, dass sie nicht durch aufrichtige kollektive Reue und die Rückkehr zur göttlichen Führung wiederhergestellt werden kann. Die Frauen von Ad, die dauerhaft unfruchtbar schienen, konnten wieder schwanger werden, als ihr spiritueller Zustand geheilt wurde. In ähnlicher Weise können Gemeinschaften, die spirituell tot zu sein scheinen, Erneuerung und Regeneration erfahren, wenn ihre Mitglieder sich vor Allah demütigen und sich verpflichten, nach seiner Führung zu leben. Der Schlüssel liegt darin, zu erkennen, dass spirituelle Probleme spirituelle Lösungen erfordern und dass dauerhafte Veränderungen mit einer Transformation der Herzen beginnen müssen und nicht nur mit äußerlichen Reformen. Am Ende dieser bemerkenswerten Geschichte bleiben uns tiefgreifende Fragen über unser eigenes Leben und unsere eigenen Gesellschaften. Was sind die Quellen unserer Stärke und Sicherheit? Und haben wir richtig erkannt, woher sie kommen? Welche Denkmäler errichten wir für unsere eigenen Errungenschaften? Und werden sie der Prüfung durch das göttliche Urteil standhalten, ist kleiner als Raute 1. Null Raute ist größer als. Wie schaffen wir ein Gleichgewicht zwischen dem Vertrauen in unsere Fähigkeiten und der Demut vor unserem Schöpfer? Und vor allem, was wären wir bereit zu opfern, um unsere kostbarsten Segnungen zu bewahren und unser endgültiges Heil zu sichern. Die Frauen der Giganten von Ad standen vor 4000 Jahren vor denselben Fragen, und ihre Antworten bestimmten nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das Schicksal ihrer gesamten Zivilisation. Einige entschieden sich für den Glauben statt für Stolz, für Demut statt für Arroganz und für spirituelle Weisheit statt für weltliche Errungenschaften. Diese Frauen fanden durch ihre Unterwerfung unter Allah sowohl irdische Wiederherstellung als auch ewige Erlösung. Andere blieben am Stolz ihres Volkes gefangen und gingen zusammen mit allem, was sie aufgebaut hatten und worauf sie vertraut hatten, zugrunde. Heute stehen wir vor derselben Wahl, und die Konsequenzen sind nach wie vor ebenso real und endgültig. Möge Allah uns zu einer weisen Entscheidung führen, möge er uns vor dem Stolz bewahren, der die Riesen von Ad zerstört hat, und möge er uns die Demut und Weisheit schenken, zu erkennen, dass alle unsere Segnungen allein von ihm kommen. Möge die Geschichte des Propheten Hud, Friede sei mit ihm, und die Verwandlung seines Volkes sowohl als Warnung als auch als Inspiration für unsere eigene spirituelle Reise dienen. Und mögen wir in ihrem Beispiel den Mut finden, uns ganz Allah zu unterwerfen, bevor es zu spät ist, unser Schicksal zu ändern. Amen.